Hallo, liebe Fans des gepflegten Rasenballsports. Ich weiß, das Wort magst du nicht so,
nein, ne?
Lukas? Nein, Rasenball findest du immer ganz fürchterlich. Liebe Fußballfreunde
und
Liebhaber des SV Meppen 1912, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres hervorragenden Podcasts.
Eigenlob stinkt.
Ja, gut. Hast recht. Nichtsdestotrotz freue ich mich, euch herzlich begrüßen zu dürfen zu dieser neuen Folge. Gegen SC Freiburg haben wir gespielt.
Richtig.
Die zweite Mannschaft von SC Freiburg, nachdem wir uns mit anderen Experten ausgetauscht haben.
Ja.
Und das Ganze vor dem großen Derby gegen Osnabrück.
Ja, genau. Da lassen Sie die schönen Sachen erst nochmal sozusagen zuerst besprechen, weil es ja auch vor dem Spiel war. Wir hatten die Ehre und das Vergnügen mit Markus Höhner und Tobi Schäfer vor dem Spiel einen kleinen Schnack zu halten quasi und auch schöne Fotos zu
schöne
machen.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße auf jeden Fall an euch.
Sind ja große Fans unseres Podcasts.
Ja, und an Stefan Reisinger auch, den hatten wir auch nochmal kurz. Er war aber nicht auf dem Foto zu sehen,
der Experte
wir,
gewesen.
Ich wollte gerade sagen, wir hätten aber nicht gebissen, also hättest du ruhig noch ein bisschen da bleiben können. Kurz. Ja, musste kurz weg. Das hat Spaß gemacht. Auf allen unseren Social-Media-Kanälen gibt es diese Fotos auch zu sehen, oder eins davon, besser gesagt. Ja. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Wir freuen uns immer, wenn ihr in Meppen seid. Und ich hoffe, die Quiche hat geschmeckt. Oder hat sie ja, das hat Markus ja noch geschrieben.
Ah, sehr gut.
Jo, kommen wir aber direkt zum Spiel sozusagen. Problematisches Spiel, würde ich mal sagen.
Problematisches Spiel, ja.
Im Stadion war es gar nicht so ersichtlich, die Probleme, die sich dann eventuell einstellen könnten. Ich habe ja, glaube ich, im letzten Podcast noch gesagt, SC Verl sollte so die Blaupause des Heimspiels sein und 1860 vielleicht so ein bisschen das Auswärtsspiel. Aber man konnte jetzt in dem Spiel sehen, dass SC Verl leider eher die Ausnahme ist, weil alle Heimspiele, die wir bisher so bestritten haben, waren zwar vom Ergebnis sehr, sehr gut, bis auf dieses jetzt natürlich, aber nur SC Verl war so die Ausnahme des guten Heimspiels sozusagen. Und auswärts, naja, da hatten wir ja auch schon die ein oder andere Phase.
Ja, vor allem des guten Heimspiels ist halt auch mal so eine Sache. Also wir lassen uns ja gerne auswärts da mal 3-4-0 abknüppeln. Ja, und zu Hause schießt dann ein Tor. Das ist am Ende ja auch nicht so richtig das, was du am Ende der Saison brauchen kannst. So Tordifferenz kann halt auch schon mal wichtig sein. Haben wir vielleicht schon mal erlebt.
Ja, könnte sein, ja. Die Auswärtsspiele, du sprichst ja auf Mannheim, kommst ja an. Das war ja wirklich wahrscheinlich auch ein Ausnahmespiel, sagen wir mal.
Hoffentlich,
genau.
Der einzige.
Halle haben wir noch 3-1 verloren, genau. Sonst waren die Auswärtsspiele auch sehr eng. Und das waren ja die einzigen Auswärtsniederlagen. Theoretisch dann hat man gegen 1860,
wie gesagt, 1-1
gespielt. Hatten wir ja aber auch nicht. Nein, das ist vollkommen richtig. Aber ja, ein Ausreißer halt, wo wir auch nicht auf den Sack gekriegt haben. Und der Ausreißer zu Hause, der positive, war ja ein 2-0. Und da muss noch mehr kommen auf jeden Fall, weil du hast recht. Die Tordifferenz, wenn man sich hier mal guckt, ist wichtig. Und wenn man dann auf unsere Punkte guckt und auf das Torverhältnis, dann sieht man auch, da wo wir jetzt stehen, sind wir doch eher schwach betreten. Was das, ich glaube, minus 4 oder minus 5 oder so. Das ist schon nicht so gut. Und auch die Tore, die sind nicht so gut. Die Gegentore, gut, ist halt natürlich eine Ausreißer bei, der reißt das natürlich nach unten, aber sonst geht's einigermaßen. Aber gerade wieder die Offensive ist ein Problem. Und zwar noch ein fast größeres Problem als letztes Jahr im Moment.
Oder das weiß ich nicht.
Nee, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon mehr Tore oder zumindest vergleichbar. Und das ist ja
kein Qualitätsmerkmal.
Ja, auf jeden Fall weniger Punkte, das ist richtig. Genau, wir haben schon mal Punkte geholt, was wichtig ist, weil wir jetzt in eine Phase der Saison gehen, wo wir halt immer der Underdog sind sozusagen, also Osnabrück, Braunschweig, Wien-Wiesbaden, glaube ich.
Meinst natürlich nach Osnabrück.
Ja, können auch so ähnlich sein und zu sagen, dass Osnabrück der Haushohe Favorit ist zu Hause. Ja, Derby-Gefühle nebenbei, also ich hoffe natürlich und ich würde mich freuen, wenn wir da auf Sieg spielen würden. Und
das ist wie im Pokal bei Osnabrück, das hat immer seine eigenen Regeln, ne? Warten wir mal ab.
Ich weiß gar nicht, ich kann mich ehrlich gesagt an keine Spiele im Pokal bei Osnabrück erinnern.
Nee. Wie beim Pokal sagt man ja auch immer, der Pokal hat seine eigenen Regeln.
Das
Spiel gegen Osnabrück hat auch immer seine eigenen Regeln,
ja. So meine ich das. Okay, da bin ich für. Ja, wenn man mal guckt, was so die nächsten Spiele auf uns zukommt, das ist jetzt, wie gesagt, Osnabrück, dann zu Hause gegen Saarbrücken, dann in Duisburg, das einzige Spiel, wo wir, würde ich sagen, auf Augenhöhe auch sind, weil auch in Duisburg läuft es ja gerade nicht ganz so gut, was die Saison so angeht und auch die Stimmung ist dann nicht so gut, dann kommt Magdeburg zu uns. Magdeburg Tabellenführer und auch wieder Hochfavorit. Wien-Wiesbaden müssen wir hin. Und ja, dann mit Teguchi München zum Ende des Oktobers.
Des Herbstes.
Des Herbstes. Dann, da mache ich jetzt aber mal den Cut. Dann sind aber schon viele Spiele. Und gerade Duisburg und Teguchi sind, glaube ich, die Spiele, wo wir als Favorit vielleicht ins Spiel gehen könnten. Oder auf Augenhöhe auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, zumindest noch eine Chance ausgerechnet bekommen.
Ja. Ja. Gut, natürlich können wir auch gegen Wien Wiesbaden und Saarbrücken und also gerade zu Hause hoffe ich, dass man dann wieder sich fängt oder Wien Wiesbaden, wie die alle heißen, ne? Da sind halt alle Spiele, die kannst du natürlich auch gewinnen, aber wenn man mal so auf die nackten Zahlen guckt, sind das halt die eher die Favoriten. Genauso auch Osnabrück, aber da kommen wir nach dem Spiel, würde ich jetzt mal sagen, zu.
Genau, lass uns eben noch einmal ein bisschen Medias Res gehen, das heißt, wir gucken nochmal eben auf das Spiel gegen Freiburg.
Ja.
Eigentlich fing es ganz gut an mit einer ganz guten Chance.
Ja, Moment, bevor wir zu dem Spiel kommen, muss man noch sagen, dass die Ausstellung wieder mal ein diskutables Thema war, was mir im Stadion nicht so krass aufgefallen ist. Beim nochmal gucken, auch aus Hinweise vom Kommentatorenbereich von Markus Höhner und Stefan Reisiger, der ihr dann auch gesagt haben. Weil wenn man nämlich gerade wenn man auf die Abwehr guckt, denkt man sich, okay, wir haben zwei Innenverteidiger, Balle und Dombrovka, ne, also Putti und Bünding dann, den waren dann noch. Alles wie immer, aber so ganz wie immer war es ehrlich gesagt nicht, weil wir haben wieder mal ohne Stürmer gespielt. Das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Was ungewöhnlich war, dass wir wieder eine Variation einer Dreierkette gespielt haben, die viele Probleme mit sich trägt sozusagen, weil sie ja irgendwie doch sehr seltsam war. Wir haben mit Ballmatt in der Innenverteidigung gespielt, der auch nie sich in die Offensive mit einschalten durfte, sag ich jetzt auch mal, das wird eine Vorgabe gewesen sein. Und dafür ist er einfach nicht gemacht, in meinen Augen. Also Innenverteidiger, wenn man auch noch andere auf der Bank hat, wir hatten ja noch Jibi jetzt in dem Fall, Fedel war ja noch gesperrt, sollte man eher mit ihm versuchen, dann in der Innenverteidigung zu spielen. Aber so war das doch sehr seltsam. Also wir hatten vor Balle noch Hämlein auf der defensiveren Außenposition. Auch seltsam, weil er ja krasser Offensiver eigentlich ist. Hat mich dann doch ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
Ja, ich muss mal so sagen, Jibi ist ja nachher noch gekommen.
Ja gut, Jibi, wenn Jibi kommt.
Und so wie er sich da gegeben hat in den paar Minuten auf dem Feld, hätten wir wahrscheinlich nicht zu Ende gespielt mit Elfmann.
Das kann auch sein, stimmt. Und Jibi ist halt so dann
wie
doch...
Wie die Richtlinie vom Torwart, vom Schiedsrichter war.
Ja, stimmt. Die letzten beiden Spiele, wo Jibi eingewechselt wurde, hat er sich ja immer in die letzte Kette und in die Offensive mit eingeschaltet, sozusagen. Ja. 68 war es ja auch so, dass er mal vorne war, wo man sagt, was macht der Mann da?
Krawallo, natürlich,
ey. Ja, das ja. Also temperamentvoll ist er ja sowieso. Das ist vollkommen aber richtig.
Wie jetzt? So Wahnsinn.
Ja, er ist ja auch ein Typ, ne, und eine Persönlichkeit. Der ist ja halt groß und breit und dann mit langen Haaren und viel Bart, das macht natürlich...
Groß und breit bringt Sicherheit.
Genau. Aber ne, das macht schon, wenn der dann vor dir steht und dann auch nochmal den Lauten macht sozusagen, dann kann das natürlich schon einschüchternd wirken und auch für eine gelbe Karte provozieren.
Ab und zu, gerade beim falschen Schiri oder beim richtigen, je nachdem, wie man sieht.
Wie man sieht, ja, ganz genau. Ja, aber trotzdem, irgendwie fehlte da hinten defensiv ein bisschen Zuordnung, das hat man bei dem Elfmeter auch ein bisschen gesehen oder bei der Chance nach dem Elfmeter. Insgesamt war die Defensive aber nicht so richtig das Problem, nur die Offensive. Und das speist sich auch ein bisschen aus der Defensive. Gerade ein Ballmatt, der sich immer gut und oft in die Offensive einordnet, hat es jetzt diesmal nicht so gut hingekriegt.
Fand ich auch. Also Ballmatt war ein schwaches Spiel von Ball.
Ja, fand ich auch. Also gerade immer, das war beim letzten Heimspiel auch so ein bisschen so, dass dann, gut, ich meine, Havelse, da gab es noch ganz andere Probleme, viele, viele Fehlpässe und alles, da waren
das
viele...
Das hat man ja mittlerweile echt gut im Griff gekriegt, ne? Also die Fehlpassquote, also zumindest das...
Ist was niedriger geworden, sagen wir es so, ja.
Ich will sie, haha, ja, aber auch auf einem guten Niveau schon niedriger geworden, finde ich.
Ja, okay.
Da kann ich schon besser mit leben.
Ja, das stimmt, ja.
Ich muss mich nicht mehr alle 12 Sekunden aufregen.
Richtig. Ja, aber irgendwie fehlte es doch so ein bisschen an Offensivdrang, fand ich,
ja, im Spiel. Das, was wir ja auch gerade am Anfang der Saison noch ein bisschen gezeigt haben, dieses hohe Pressing,
ja.
Da ist gar nichts mehr von nichts zu sehen.
Von irgendwie.
Also man lässt dann doch wieder dem Gegner ein bisschen eher kommen und sucht seine Konterchance und man endet aber doch schon nach 2 Dritteln auf dem Feld wieder und lässt sich da wieder kaputt laufen vom
Gegner, ne? Konterchance, also ich weiß ja auch nicht. Die eine gute Chance, wie du vorhin schon gesagt hast oder andeuten wolltest,
gleich
als ich dich abgewürgt habe, genau. Das war in der 5. Minute. Das war eine richtig gute Konterchance. Da hat man den Gegner auch ein bisschen unter Druck gesetzt, was halt funktioniert hat. Man hat ihn zu Ballverlusten gezwungen und dann den Ball schön nach außen getragen und dann war Guda da, der das Tor leicht verfehlt hat. Genau sowas wollen wir sehen eigentlich. Wenn wir kontern, dann ist das sozusagen ein gutes Beispiel, wie man es machen muss. Ja, und das war's, ehrlich gesagt, schon. Wenn man die 90 Minuten Revue passieren lässt, war das die einzige riesengroße Chance, die wir im Spiel hatten, nach 5 Minuten. Dann haben wir 85 Minuten mehr oder weniger offensiv nichts gerissen. Also
nichts richtig, richtig zwingend Gefährliches. Nee.
Also das,
es gab immer mal wieder Läufe, wo du gedacht hast, jetzt geht was und dann ist das alles total im Sande verlaufen.
Genau, im Ansatz sah es gut aus und gegen Ende war es richtig schwach. Ja. Und da ist das Problem, diese Ausstellung, dieses 3-4-3, 4-2 oder 4-4-2, keine Ahnung, wie man es richtig nennen will, eigentlich eher so ein 4-2-2-2. Aber gut, da kann man sich dann das aussuchen. Die Taktikfüchse werden da genaueres wissen, wie man diese Aufstellung nennt. Ich fand es doch sehr seltsam. Gerade, wie gesagt, ein Hämlein, der sich nicht in die Offensive einschalten durfte oder nur sehr, sehr wenig Balle. Die rechte Seite generell war dann schwach, obwohl wir da mit Guda dann doch noch auch einen schnellen Spieler hatten, der wenig lange Bälle dann gekriegt hat. Wenn wir schon so ein Spiel spielen, dann ist es ja meistens über lange Bälle. Die linke Seite, ein Dombrovka, der hat sich öfter mal eingefügt in die Offensive. Aber das war dann auch schon fast alles. Also gut gefallen, muss man sagen, hat mir Morgan Fassbender. Der hat ja wirklich gekämpft wie Sau. Aber musste er auch, weil seine Seite war ja wirklich auch sehr umkämpft sozusagen.
Der läuft ja auch immer wie nichts Gutes. Das ist echt... der macht viel Arbeit auf dem Platz, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ein bisschen ungestüm ist er weiterhin, das haben wir ja schon ein paar Mal angemerkt.
Ja, ja.
Aber da
nicht torgefällt.
Während der Saison noch ein richtig Top-Spieler draus.
Hoffe ich auch. Trotzdem hoffe ich jetzt auch, dass man ihn jetzt nicht ein bisschen verheizt. Also der ist ja jemand, der auch 19 Minuten rennt und alles. Ja. Also 19 Minuten ist vielleicht übertrieben. Der ist, glaube ich, nach 70 Minuten nach 70 wohl auf.
Platt. Ja. Aber dafür hat er dann auch gerannt wie andere nicht in 90
Minuten. Ja, ja. Aber trotzdem muss man gucken, was hat er in den 70 Minuten geleistet. Er hat viel fürs Team gearbeitet, aber gut, das ist vielleicht jetzt nicht, es schießt erst an ihm festzumachen, aber das Team hat ja in den 70 Minuten jetzt, wenn man jetzt an Freiburg guckt, halt auch ja noch nicht so viel gerissen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das Problem. Genau, deswegen
wie du gesagt hast, man kann das letztendlich dann aber trotzdem nicht an diesem einen Spieler abhaken. Da hat jeder sein Päckchen zu tragen.
Richtig. Und ich sehe das Problem in dem System. Also das ist halt so. Wir brauchen halt jemanden, wenn wir schon mit langen Bällen spielen, gerade Fassbender und Guda sind ja eigentlich auch schnelle Leute, die man einigermaßen bedienen muss. Funktioniert aber alles nicht, wenn du in der Mitte quasi nur einen Tankulic hast, der halt, wenn der von 2 oder 3 Spielern bearbeitet wird, der dann halt nichts reißen kann. Das ist halt das Problem. Der ist der technisch stark, aber wenn er halt die Leute auch
entlasten da, ne?
Ganz genau. Und wenn man dann immer noch ohne Stürmer spielen möchte, wenn ein Koruk halt noch nicht so weit ist oder vielleicht gerade nicht sozusagen in das System des Trainers passt, dann muss man gucken, wie man das handelt. Und wir haben halt einfach nichts anderes im Sturm jetzt sozusagen. Dann ist ja die Frage, müssen wir das aus dem Mittelfeld heraus machen?
Du kannst aber, ich finde zum Beispiel René Guda könntest du schon gleichberechtigt neben Luka Tankulic setzen, ne?
Ja, oder halt.
Das wäre halt eine Option zumindest, ne?
Ja, genau. Ist ja die Frage, spielst du jetzt mit einem klaren Stürmer? Gerade ein Serhat Kuruk ist ja eigentlich auch jemand, der sich auch etwas weiter fallen lässt und da die Bälle holt, zusammen mit Luka Tankulic oder halt René Guda von mir aus auch. Ich weiß es nicht genau, wie er auf zweite Bälle, wie er das so macht mit seinem Körper. Das weiß ich ehrlich gesagt, weil er ja mehr auf den Außen war oder halt letzter Mann war, wenn man halt den Ball lang gespielt hat, wie 1860 zum Beispiel. Ja. Da war ja kein Gegenspieler mehr in dem Fall. Aber wenn das funktioniert, bin ich da total für. Und meiner Meinung nach könnte man dann vielleicht auch einen von den beiden Sechsern. Wir haben ja noch David Blacher und Ole Kolper. Meiner Meinung nach.
Vorne ziehen?
Ja, genau. Also vielleicht nur einen von beiden, dass wir zumindest wir brauchen unbedingt neben Luka Tankulic einen, der die Bälle auch mitverarbeiten kann. Und das haben wir halt nicht. Und dann sind lange Bälle einfach, verschenkt, komplett verschenkt, weil der Mann kann das alleine einfach nicht. Der arbeitet sich ja auch immer auf.
Weil von meinem Gefühl ist Ole Kolper sogar da noch einen Schritt näher dran. Also tatsächlich vom Feld her gesehen auch.
Ja, ja.
Ist eher näher daran, diese Position dann einzunehmen als David Blacher, der ja eigentlich der Hintermann ist.
Ja, würde ich ganz genauso sehen. Also für mich ist Ole Kolper dann auch jemand, der auf der...
Ist auch mit Sicherheit einer unserer Besten
absolut.
Im Augenblick im Team.
Ja, absolut. Also Ole Kolper ist wirklich meiner Meinung nach der beste Neueinkauf. Also würde ich noch ein bisschen höher einschätzen als David Blacher. Die beiden spielen ja eigentlich immer.
Ja.
Werden dann halt ausgewechselt, wenn sie gelbe Karte haben oder vom Gegner umgetreten werden. Ja, dass David Blacher gefühlt in den ersten 4 Spielen 4 gelbe Karten geholt hat, aber ich glaube, es waren die ersten 3-3. Und jetzt nicht der erste ist, der gesperrt wird. Das hat mich auch ein bisschen verwundert.
Aktuell ist Bünning der König,
habe ich gehört. Bünning ist der König, ja. Genau. Aber
Tilos Ersatz.
Ja, wirklich. Der Ersatz haben wir dann aus dem eigenen Team geholt. Wir hatten erst gedacht, Blacher macht's, aber es macht dann doch jetzt...
Bünning wieder. Also vor der Saison hätte ich auch Geld auf Blacher gesetzt, definitiv.
Ja, oder halt nach dem dritten Spieltag, wo er halt schon dreimal gelb war.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, dieses System, was wir hier fahren, das ist einfach schlimm. Also wir müssen... Wir müssen da was machen.
Nur kurz für dich als Hinweis, du kannst die Folge nicht wieder, das Problem ist das System nennen. Das haben wir schon mal gemacht. Ne? Ja, Mist. Oder du müsstest es mindestens Part 2 nennen. Oder?
Ja, die Fortsetzung, to be continued, wie war das? Zurück in die Zukunft. Ja. Ja, aber das ist einfach das ist auch eine ganz klare Kritik halt auch an Rico, den wir ja eigentlich immer feiern oder in Schutz, nein, Schutz nehmen nicht, aber feiern halt, weil es lief ja eigentlich bisher ganz gut. Aber das ist einfach Sachen, die sind auf seinem Mist gewachsen. Und wie wir halt letzte Saison Thorsten Frings kritisiert haben, ist jetzt Kritik jetzt an Rico, auszusprechen sozusagen, weil, wenn man nämlich sich in der ersten Halbzeit guckt, wie man da gehandelt hat, man hat darauf ein bisschen reagiert, als man Egerer gebracht hat, dann hat man wieder ein bisschen umgestellt auf das alte System, aber ehrlich gesagt, wenn du halt, ich glaube in der 77. wurde eingewechselt, dann kannst du halt in den letzten paar Minuten halt eigentlich auch nichts mehr reißen, gerade halt, wenn du das System so umstellst, dass du halt immer noch keinen vorne hast, der da die Sturmspitze ist, also hast so die defensive Ausrüstung halt ein bisschen umgestellt, aber halt vorne ging halt immer noch nichts.
Ja, genau. Die Kritik muss sich auch mal gefallen lassen. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nämlich halt auch nicht, wenn du jetzt gerade auch so Fanforen oder Instagram-Sites oder sowas abliest, dann siehst du jetzt häufig wieder halt den Ruf nach einem neuen Stürmer.
Ja gut, der Ruf ist ja nie verstimmt sozusagen, den gibt es ja seit Anfang der Saison.
Ja, genau. Ist jetzt halt so die Frage. Ich meine, das System, wie er es vorhat, kann ein bisschen funktionieren, wenn er darauf achtet und sagt, ich schiebe noch einen mit nach vorne zu Luka Tankulic. Mhm. Und ich glaube auch, dass das dann halt sehr gut auch ohne einen neuen zusätzlichen Stürmer passen kann. Zumal ich glaube, Serhat Koruk in seine Rolle noch reinfinden wird im Laufe der Saison. Und dann sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Da weiß ich jetzt nicht. Das haben wir letzte Saison zweimal versucht. Mit Tom Bure und mit Desan Bosic da irgendwie mit einem Stürmer hinterher zu hecheln. Das hat beide Male hervorragend gar nicht funktioniert. von daher bin ich da so ein bisschen sparsam mit, tatsächlich dann halt auch mit dem Mannschaftssäckel, ne? Weil ich weiß nicht, ob es das bringt.
Weil der Ruf ist natürlich klar, du hast einen Stürmer, was ist, wenn der sich verletzt, dann brauchen wir noch einen, ist klar. Ist so logisch, dass du so denkst oder halt jetzt, also du in dem Fall, meine ich jetzt nicht dich, sondern halt, dass man so denkt, wenn man das kritisieren möchte. Ja. Das ist auch klar, kann ich halt auch hundertprozentig nachvollziehen. Die Frage ist halt nur, was ist auf dem Markt, wo kriegst du diese Stürmer her? Du hast ja nicht, wie du auch sagst, wir haben ja nicht Mittel sozusagen zu sagen, ja, hier, wie heißt der, Lewandowski, ja, holen wir mal.
Dann will er haben... Hatte. Tu noch 10 Euro drauf.
Genau. Und dann ist gar Lionel Messi war ja ablösefrei zu kriegen, aber er wollte irgendwie nicht. Komisch. Ja, aber das ist halt die Sache. Du hast jetzt halt einen geholt und guckst dann so,
Paris wen hast du? Oder Meppen, Hauptsache Holland.
Richtig. Guckst dann halt so, wen hast du denn noch? Hast dann einen Lukas Krüger, hast dann einen René Guda und dann redet man natürlich auch mit dem Trainer und sagt, hier, guck mal, was meinst du, brauchen wir noch jemanden? Und der sagt, zwangsläufig jetzt nicht. Ein Trainer wird natürlich sagen, ja klar, wenn was ist, hol was. Aber
ist noch Cash of Tash,
dann geht das los. Die werden untereinander geredet haben und die Lösung war dann halt, alles klar, Serhat Koruk oder halt jemand anders. Und jetzt hat man sich erstmal für jemand anders entschieden und zwar halt das aus dem Mittelfeld oder auf den Außen zu lösen. Das funktioniert halt einfach noch nicht. Nee. Und dieses noch, glaube ich ehrlich gesagt, wird sich durch die ganze Saison ziehen, wenn wir dann nicht was machen.
Ja, alleine das Pressing, was wir gesagt haben, wenn wir das aber auch wieder erhöhen, dann läuft das ja einfach besser. Wenn du mehr schiebst, mehr Druck machst, dann läuft das ganze System. Das hat der Anfang der Saison gezeigt. Und ich weiß nicht, warum man da jetzt so ein bisschen von abgewichen ist. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Sicherheitserwägung.
Ja.
Ne? Klar, wenn du defensiver aufläufst, dann hast du halt weniger Verletzungsgefahr und Foulgefahr dabei.
Ja, ja. Und halt, du stehst tiefer, dann kannst du auch nicht überspielt werden.
Kriegst oder du weniger auch nicht so viele Tore rein.
Ja.
Aber ich glaube, mehr Mut tut allen gut. Das war gar gut. Keine Absicht.
Das können wir vielleicht auch als Episodentitel gleich schon mal notieren. was man ja machen wollte gegen Freiburg, das hatte Mario Neumann im Interview in der Halbzeit ja auch gesagt und das hatten Stefan Reisinger und Markus Höhner auch so ein bisschen spekuliert, dass man versucht halt, das System des Gegners zu spiegeln. Finde ich auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil ich meine...
Das hat letzte Saison auch kurzzeitig mal funktioniert.
Haben wir das jemals gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Doch, also gefühlt hat Thorsten Frings das so in der Mitte der Saison auch so ein bisschen nachgebaut. Aber das ist natürlich auch ein Gag, auf den halt kommende Gegner nicht mehr reinfallen werden.
Okay.
Das ist ja halt auch so eine Sache. Also da halte ich auch nicht so richtig.
Gut, ist mir ehrlich gesagt neu. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, wir spielen seit wir aufgestiegen sind, vielleicht auch schon davor, eigentlich immer das Christian Neidhardt-System. quasi 4-2-3-1, lange Bälle nach vorne, alle schnelle Außen und dann vorne macht einer das Tor. Und das hat letzte Saison meiner Meinung nach halt nicht funktioniert, weil wir das immer noch gespielt haben, aber halt kein Dennis Undorf mehr haben. Und jetzt versucht man was Neues, was halt immer noch nicht so ganz funktioniert, diese Dreier-Fünfer-Kette. Ehrlich gesagt, ist es mir im Stadion gar nicht so aufgefallen, dass wir Dreierkette gespielt haben. Nee. Weil da achtet man ja meistens dann auch da, wo der Ball ist und so. Und ich habe einfach nur die Ausstellung gesehen und habe gedacht, alles klar, wir spielen wieder ohne Stürmer, dafür halt mit mehr Außen. Das war halt so in meinem Kopf abgespeichert, da muss ich halt nicht drauf achten, was wir jetzt hinten machen, aber hätte ich es mal gemacht. Aber gut, ich habe es mir dann nochmal angeguckt und halt, wie gesagt, dank Hilfe auch von Kommentatoren, Duo, Markus und Stefan, konnte ich das dann auch hören von dem Mann. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, die haben wohl recht, vollkommen recht. Und ja, das ist aber etwas, was nicht funktioniert. Gerade halt, ich meine, dass man sagt, wir müssen erstmal die Defensive stärken und daraus dann eine gute, kontrollierte Offensive entwickeln, bin ich Fan von. Bin ich nicht dagegen. Ich bin nicht so, dass wir jetzt Harakiri-Fußball spielen. Ich finde defensiven Fußball ehrlich gesagt auch ganz schön anzusehen. Allerdings, wenn wir halt defensiv spielen, dass wir die Spiele maximal 0-0 spielen, und zwar, wenn wir Glück haben, wenn man sich einfach mal auch die Spiele anguckt, haben wir halt relativ viele Spiele auch ein bisschen, wie die Tore gefallen sind, war halt nicht so extrem stark herausgespielt, auch nicht so Knipsertum in Anführungsstrichen, sondern war halt auch viel Glück dabei manchmal. Wenn wir jetzt 1860 nehmen, dass Hiller da nicht hingeht zum Beispiel, ist doch schon eher glücklich, wenn man sich auch die Tore bei SC Verl anguckt, da waren halt Chancenwucher war da vorhanden, sehr hoher, und wie die Tore gefallen sind, war dann auch etwas glücklich, wenn man das etwas konsequenter verteidigt, dann gerade auch das 1-0 bei Ole Körper, der sich da ja durch zwei Gegenspieler durchgesetzt hat, das klappt halt nicht immer, dann hast du halt die Tore gegen Kaiserslautern, wenn da die Zuordnung des Gegners einmal nicht stimmt, wenn du dann da genau reinstichst, ist das natürlich perfekt, das ist klasse, dann ist das schon ein starkes Spiel gewesen, aber wenn das halt quasi die einzige Chance ist, ist das halt immer schwierig, und deswegen finde ich halt, dass wir es nicht schaffen, uns gute Chancen herauszuspielen, das tut mir doch ein bisschen weh.
Ja, oder wie schon gesagt, wenn du halt mal eine Chance richtig gut im Aufbau hast, dann verläuft die sehr schnell im Sande oder wird halt sehr schnell vertändelt.
Mhm. Fehlpassquote ist auch noch so ein Ding. Ich meine, ist besser geworden.
Genau, es ist deutlich besser geworden, aber gerade auch im Hinterland. Ja. Je weiter du nach vorne gehst, desto höher wird die Quote dann tatsächlich auch wieder. Ich weiß nicht, ob da zu viel Aufgeregtheit bei ist, zu sehr der Wille danach, das Ding jetzt auch wirklich mal reinzuschieben, um den Knoten platzen zu lassen oder so. Einfach so ein bisschen befreiter sein, würde allen gut tun wahrscheinlich an der Stelle.
Da fällt mir auch noch das Thema Dreierkette ein, wo wir gerade noch beim Thema sind. Wir haben ja, ist ja nicht neu, dass wir Dreierkette spielen. Im Aufbau haben wir auch unter Neidhardt und Frings immer Dreierkette gespielt. Da ist das Ding nämlich immer gewesen, dass die beiden Innenverteidiger nach außen gehen, die Räume dann dicht machen und der ein Sechser geht so. Wir haben auch immer mit zwei Sechsern gespielt. Und oder über die drei wird dann aufgebaut. Das ist eigentlich auch ein gutes System quasi mit drei Leuten, weil selten hat der Gegner ja mehr als zwei Stürmer, und selbst wenn, hast du dann immer noch Räume, wenn er dann mit Dreier Offensivreihe spielt, hast du dann danach immer noch Räume, wo du den Ball dann meistens hoch hinspielen kannst. Das ist ja auch unser Ding gewesen. Jetzt haben wir halt Dreierkette gespielt mit drei Innenverteidigern. Ich mache mal mit Anführungsstrichen in die Luft, weil Ballmann ist ja eigentlich keiner. Ja. Trotzdem ist das halt jetzt was irgendwie nicht funktioniert. Gerade auch, weil Ballmann ja jemand ist, der sich in die Offensive einstößt, und dann mussten sich gerade ein Hämlein, der ja auf der rechte Außenverteidigerposition war, der dann auch nicht genau wusste, soll ich mich jetzt mehr in die Offensive einstellen, soll ich mehr ins Mittelfeld gehen, soll ich vielleicht doch hier bleiben
quasi. Dementsprechend hat er halt auch, also zumindest war es, wie ich es gefasst habe, sehr wenig Spielanteile gehabt.
War sehr blass, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Das ist ja das
sehr Problem. Blasser.
Ja, und das ist halt das Ding. Gerade wenn man jetzt mal guckt, defensive Zuordnung ist ein Problem für die Offensive, auch für die Defensive, weil wenn man sich nämlich noch einmal angucken will, wie Fünfer- und Dreierketten nicht gespielt werden soll, guckt man sich die erste Halbzeit gegen Zwickau an. Da wusste keiner, wo er hinlaufen muss, um Räume dicht zu machen. Da hatte Zwickau ja unfassbare Räume und unfassbare Laufwege und Pässe. Auch Kaiserslautern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir da auch mit Dreierkette gespielt haben, aber das war auch ganz schlimm. Da hatten die auch öfter mal Räume, wo sie Gott sei Dank nicht reingestochen haben, weil sie halt ja ein schwaches Spiel gemacht haben.
Lautern also, war ja zum Glück echt auch ein schwacher Gegner.
So ja, muss man auch immer dazu halten. Wenn man mal guckt, wie wir unsere Punkte jetzt diese Saison geholt haben, gerade das erste Spiel gegen Halle. Halle ist jetzt ja tatsächlich doch ganz gut in die Saison gestartet. Hätte ich ja ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber dann haben wir alle unsere Punkte, die wir geholt haben, gegen Gegner geholt, die eher am Schwächeln sind.
Ja.
Und zwar das, ja, Kaiserslautern war ja das erste, weil der Sieg, die sind immer noch hinter uns, glaube ich. Verl ist halt so ein Auf und Ab. Wir hatten gegen uns dann auch Gott sei Dank mal einen schlechten Tag erwischt. Zwickau haben wir eine gute Halbzeit gespielt, das hat gereicht. Die haben, glaube ich, noch keinen Sieg diese Saison. Ja, dann haben wir gegen 1860 einen Punkt geholt, die auch noch hinter uns sind oder halt auch ihren Ansprüchen hinterherlaufen.
Und jetzt halt Osnabrück, da wird die Schwächeserie jetzt auch anfangen halt.
Ne? Genau, so sieht's aus. Ja, die hatten am Anfang der Saison eine schwache Phase, haben sich jetzt gefangen und jetzt fängt's wieder an.
Jetzt
genau.
Fangen sie sich eine.
Fangen sie sich wieder eine, genau. Ja, aber das ist halt so eine Sache. Und SC Freiburg war eigentlich auch ein Gegner, der, ich glaube, einen Saisonsieg bisher hatte und 15. oder so war. Also nicht ganz so schlecht.
Aufsteiger auch.
Ne? Aufsteiger, genau. Ja gut, Amateure sind immer so eine Sache. Dortmund 2 ist, glaube ich, dritter Moment oder vierter. Die sind natürlich richtig gut in die Saison gestartet, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da die Mittel auch ganz andere sind als in Freiburg. Ich meine, Freiburg hatte immer eine gute Jugendarbeit, das weiß man ja eigentlich auch. Allerdings, ja, sind die dann, glaube ich, auch relativ schnell in der ersten Mannschaft. Vermute ich jetzt aber mal.
Naja. Ja, ich sag mal so, das Spiel ist natürlich bitter ausgegangen mit seinem 0-1 dann auch für uns, nachdem du halt auch gerade am Anfang, wir hatten ja vorhin kurz schon erwähnt, dass der Elfmeter war, diesen Power-Moment eigentlich hattest, wo der Ball wundervoll an die Latte gegangen ist und das ganze Stadion gejubelt hat. Jetzt hätten wir gerade das 2-0 geschossen schon.
Ja, genau.
In einem Schuss.
War es theoretisch auch, weil ein paar Minuten später gab es ja nochmal einen Pfostenschuss. Das war ja dann das
2-0. In dem Augenblick habe ich übrigens gedacht, okay, wir gewinnen das heute hier.
Ja.
Weil ich dachte, jetzt ist die Motivation zu 100% da, aber du hast gerade auch in der zweiten Halbzeit erlebt, wie schwach das dann wieder wurde. Also die erste Halbzeit hat man die Power dann tatsächlich mitnehmen können. Mhm. Die zweite Halbzeit ist echt wieder vor sich hingedümpelt, war halt dann auch anstrengend anzusehen, weil du gemerkt hast, es geht halt nicht richtig was. Und das ist natürlich für den Zuschauer dann auch immer sehr, sehr
ist ehrlich gesagt auch spannend. Wir sind auch in einer gefährlichen Phase, ehrlich gesagt. Weil wenn ich jetzt mir das Spiel im Stadion angeguckt habe, gerade zur Halbzeit, habe ich so gedacht, ja, ist jetzt kein unbedingt schlechtes Spiel, auch kein unbedingt gutes Spiel, so ein typisches 0-0 halt, wo wie es wahrscheinlich ausgegangen wäre, wenn die nicht halt Qualität von der Bank eingewechselt hätten. Und dann ist man so in der Phase, wo du denkst, ja, das hätte auch in unsere Richtung kippen können. Das hatten wir letztes Jahr nämlich auch so. Wir hatten ja mal diesen Fan-Talk da mit Thorsten Frings, der dann auch gesagt hat, oder mit hier Heiner Beckmann und Thorsten Frings, die beide gesagt haben, ja, eigentlich könnten wir auch ein paar Punkte mehr haben, wo wir jetzt gerade stehen. Da waren wir, glaube ich, noch über dem Abstiegsplatz auch noch etwas gesicherter. Und das ist halt so ein Ding, wenn du dann nach außen in der Meinung bist, dass dann halt die Saison bisher gut verläuft, sogar hätte besser laufen können, wenn du so auf die Spiele guckst. Und gerade wenn man sich auch jetzt dieses Spiel anguckt oder halt jetzt auch Havese, denkst du so, ja, dass wir da überhaupt einmal 3 Punkte geholt haben, ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich eigentlich, wenn man halt diese Leistung nochmal auf den Platz bringt. Und gerade das ist jetzt so, wo du jetzt halt denkst, okay, so schlecht war es ja gar nicht, aber du hattest halt, das muss man sich immer noch ins Gedächtnis rufen, du hattest eine richtig gute Torchance in 90 Minuten gegen einen Aussteiger, der halt auf Platz 15 war. Ja, genau. Und das muss man sich im Gedächtnis halten und sagen, und das zu Hause, vor ausverkauftem Haus quasi, in Anführungsstrichen. Und da muss man einfach sagen, das ist einfach viel zu wenig für die Qualität, die Mannschaft eigentlich hat.
Ja.
Und da auch dieses Thema, wir haben versucht, das System des Gegners zu spiegeln. Ja, kann man natürlich machen. Trotzdem sollte man sich doch eher auf seine eigenen Stärken vertrauen. Und gerade, ich mache es jetzt wieder an Balmat fest, also nicht, will jetzt nicht gegen Balmat was sagen, aber er ist gerade so exemplarisch dafür, dass man jetzt seine Stärken beschneidet, weil er ist ein guter Schienenspieler, der auf den Außen immer für Tempo sorgt und da halt für Gefahr sorgt. Und den beschneidest du dann, dass der dann halt hinten bleiben muss über 90% des Spiels. Und da halt dann verschenkt ist. Und gerade auch Hämlein ist zum Beispiel so, Tankulic ist zum Beispiel so in dem Spiel gewesen. Alles so, die du halt alleine gelassen hast, die du halt nicht unterstützt hast durch dieses System, sondern die du gehemmt hast durch dieses System. Und du hast hier halt, wie gesagt, diese eine Chance, die halt eine gute Konterchance war und das war's. Du hast dann halt keinen Druck ausgeübt auf die gegnerische Abwehrkette. Du hast Standards gehabt ohne Ende, du hattest Flanken gehabt, relativ viele und alles ist ins Nichts geflogen. Gerade die Standards waren wieder unfassbar grausam. Und die Flanken wurden so locker rausverteidigt. Also da kann man auch nicht sagen, dass das irgendwie mal eine Chance war, die du dir rausgespielt hast. Und das ist gerade eine gefährliche Situation, wo du dir das so anguckst. Du hast ja einfach unglücklich verloren, was vielleicht ja auch stimmt. Trotzdem muss man sich auch gucken, was waren die ganz großen Schwachpunkte dieses Spiels. Und daran müssen wir arbeiten. Ja, und wir müssen uns auf unsere Stärken verschränken.
Und auch noch andere Gegner als Freiburg kommen und das,
ja, genau, das auch noch.
Gerade jetzt ausnutzen werden.
Ja, absolut.
Und uns dann im Grunde Boden arbeiten. Und
ja.
Das wollen wir definitiv verhindern.
Und das ist das Ding, wenn du nämlich mit dieser Denkweise rangehst und sagst, ja komm, so schlimm ist ja alles da gar nicht. Und dann kam halt der Waldhof, wo wir halt 15 Minuten ganz gut gespielt haben und dann abgeschlachtet wurden. das ist halt auch ein Zeichen. Das darf sich nicht wiederholen.
Genau an dem Punkt stehst du jetzt im Prinzip ja auch. Du hast jetzt 2-0 das 0-1 kassiert, dann wirkt jetzt, komm, so schlimm war es nicht. Hast
ja,
halt
eben, verloren.
Genau. War auch ein bisschen unglücklich und so, jetzt gehst du nach Osnabrück.
Ja, genau, jetzt gehst du nach Osnabrück, dann kommt Saarbrücken und so weiter, dann kommt irgendwann Magdeburg. Das sind alles so Mannschaften. Wenn es da ganz blöd läuft, hast du halt die nächsten 5 Spiele 0 Punkte. Und dann will ich nicht sehen, wie die Tabelle aussieht.
Nee, ich auch nicht.
Das sind alles so Sachen, da musst du drauf aufpassen. Jetzt ist halt Osnabrück-Derby immer noch so eine andere Sache. Wenn man sich da ist jetzt auch schwierig, einen Ratschlag zu geben, jetzt sozusagen, um zu sagen, ja komm, wir müssen da mutig auftreten, wir müssen da versuchen, auf Sieg zu spielen, wir müssen da auch wie wild pressen und halt da, wie gesagt, auf Sieg spielen und so weiter. Oder du sagst halt, ja, es ist halt Osnabrück, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, ist es eigentlich auch ganz gut. Das sind zwei Spielsysteme, die du jetzt spielen kannst, die beide halt legitim sind. Ich bin ehrlich gesagt zufrieden, wenn wir da einen Punkt mitnehmen.
Ja, definitiv.
Und
besser als alle da zu lassen.
Ja, eben, genau. Das ist halt das Ding. Und wenn wir uns da abschlachten lassen, dann ist die Stimmung hier nicht so gut.
Nee, ja, genau.
Natürlich wäre es natürlich geil, wenn wir da 3-0 gewinnen. Die Qualität ist dafür auch da. Du hast ja auch Jungs im Team.
So wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es halt.
Genau. Das System, was wir jetzt zu Hause gespielt haben, das dürfen wir auswärts definitiv nicht spielen. Gerade ein Osnabrück wird da Mittel finden, um das auszunutzen. Wir müssen unbedingt... wir müssen unbedingt wieder auf Viererkette umstellen. Das ist einfach ein System, das hat sich über Jahre etabliert. Da können die Jungs mit um. Dreier-, Fünferkette ist taktisch etwas anspruchsvoller, was jetzt auch nicht heißt, dass die Jungs dumm sind, aber das heißt einfach, dass man sich da auf so viele Sachen einstellen muss und warum nicht das einfachere System spielen und daraus seine Stärken dann auch immer noch
auf ziehen. Auf Nummer sicher gehen und den guten alten Stein wählen.
Genau.
Ja, wir gucken mal, was passieren wird auf jeden Fall gegen Osnabrück. Lass uns gerne noch eben ansprechen, Verletzungen.
Ja,
und zwar Erik, der leider ohne, was heißt leider ohne, aber der sich leider tatsächlich am Fuß verletzt hat, ohne dass es eine Gegnerbegegnung gab in dem Augenblick, sondern er scheint einfach nur umgeknickt zu sein und hat sich wohl einen Außenbandriss am Sprunggelenk zugezogen.
Also ein bisschen Glück im Unglück, würde ich fast sagen.
Ja,
Gott sei Dank. Ich hoffe, dass er in 2 Wochen wieder fit ist.
Also das Erste, was du an dem Abend gehört hast, war Sprunggelenk gebrochen. Da denke ich schon, sehr gut. Saisonende bis Karriere aus, alles möglich.
Ja.
Und dann hieß es halt Außenbandriss und dann hieß es, diese Woche darf er nicht trainieren. Ja. Das hat mich schon ein bisschen beruhigt, muss ich auch sagen.
Deswegen. Gute Besserung, Erik, auf jeden Fall von uns. Ja, auf jeden Fall,
gute Besserung.
Komm so schnell wieder wie möglich. Wir haben mit Mathis Haßmann einen Ersatz, der mindestens gleichwertig ist.
Ja.
Jetzt natürlich die krasse Feuertaufe gegen Osnabrück im Hexenkessel Bremer Brücke.
Aber müssen wir fair und ehrlich auch bleiben, Erik ist halt schon noch so ein bisschen mehr der Schreier, also der Anbrüller, der die Mannschaft dann auch von hinten noch ein bisschen nach vorne fegen kann, sage ich jetzt mal.
Ja, ist logisch.
Das ist noch ein bisschen bei Mathis im Aufbau.
Und ja,
deswegen ist das was man auch dringend auf dem Feld braucht, auch wenn Mathis sonst die spielerischen Qualitäten hat. Hoffe ich auch, dass Erik bald wieder für uns im Kasten steht.
Ja, ich vermute ehrlich gesagt, dass Haßmann auf der Linie etwas stärker ist als Erik. Aber wie du sagtest, gerade dieses Koordinieren der Abwehr, das ist so ein bisschen die Strafraumbeherrschung, das ist, glaube ich, etwas, was Erik durch seine Erfahrung einfach auch etwas mehr beherrscht. Er ist ja 14 Jahre älter als Mathis. Da ist logisch, dass man da halt schon dieses Schreien, wie du es richtig gesagt hast, dann mehr drin hat. Und das Koordinieren, dass man da auch eher so ein bisschen der Ruhepol ist, auf den die Jungs sich verlassen. Und Mathis kann das mit Sicherheit auch. Und wenn Mathis gut hält, jetzt auch wie bei Freiburg, ich meine, gut, er hat das Gegentor gefangen, das sah ein bisschen unglücklich aus, aber war definitiv nicht seine Schuld, wie das gefallen ist. Weil wenn er da nicht hingeht zu Vermey, dann schlägt der Ball ein, quasi ohne, dass er was versucht hat. Und er hatte davor auch noch 2 richtig gute Paraden. Deswegen, ich bin hundertprozentig davon, also ich mache mir jetzt keine Sorgen, weil Mathis im Tor steht. Also.
Absolut nicht.
Deswegen, er ist ein guter Mann, er ist unsere Zukunft. Und er kriegt jetzt die Feuertaufe. Wenn er die besteht, dann kann er alles sozusagen schaffen im Tor. Und ich drücke ihm alle Daumen, die ich habe, und freue mich trotzdem, dass er auch jetzt spielen darf.
Kannst du gerne meine mitdrücken.
Dann drücke ich deine gleich mit.
Das tue ich selber.
Okay, gut, kriegen wir es auch so hin.
Ja, das dann noch eben kurze Kritik vielleicht an den Kollegen von Freiburg, die da 2 Kollegen mit Kopfverletzungen wieder aufs Feld haben laufen lassen. Gut, die eine war vielleicht nur so ein kleiner Cut. Das andere war aber doch ein deutlicher Zusammenprall von 2 Köpfen, hat man auch gesehen.
Guter, ja.
Der sich dann auch noch verletzt hat. Und du hattest ja selber auch gesagt, wie heißt das Syndrom?
Second Impact Syndrom
und dass man da halt so eine Gefahr eingeht, denn das sah schon ein bisschen heftig aus, wie der Kollege da auf dem Boden gelandet ist.
Die Kollegen vom Rasenfunk fügen da ja immer sozusagen oder weisen da immer darauf hin, auf diese schweren Kopfverletzungen, die halt quasi nur in Deutschland so stiefmütterlich behandelt werden, weil, und das ist halt auch wieder typisch Deutschland, hier muss immer erst was passieren, bevor gehandelt wird, das ist ja leider Fakt. Und da wird ja im Ausland ganz anders drauf reagiert, gerade in der Premier League ist es, glaube ich, wo dann auch bis zum 14. Lebensjahr Kopfbälle verboten werden. Und und es gibt in der Premier League auch einen zusätzlichen eine zusätzliche Auswechslung nur für Kopfverletzungen quasi. Mhm. Und ich finde das halt problematisch. Ich meine, das Second Impact Syndrom ist jetzt nur in Anführungsstrichen bei Gehirnerschütterung. Wenn du eine Gehirnerschütterung hast und dann nochmal sozusagen mit dem Kopf zusammenprallt, dann kannst du dir ganz schön was in deinem Leben verbauen quasi, weil du dann eine extrem schlimme Kopfverletzung sozusagen dann hast, die du davon tragen musst. Und das ist halt jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel an Kopfverletzungen denkt in Deutschland, dann denkt man natürlich immer an das WM-Finale von Stefan Kramer, der Gladbacher, ehemaliger oder jetzt nicht mehr, ich glaube, der hat seine Karriere beendet. Ja, und gerade diese Kopfverletzung kennt man ja meistens dann auch, oder Studien sozusagen von Boxern, die natürlich da auch heftige Verletzungen davontragen, dass eine erhöhte Gefahr für Demenz und sogar für Straftaten sind, weil natürlich, wenn da irgendwelche Nerven im Hirn sozusagen Schaden trägen, dann ist das ja nicht nur Verletzungen, die du hast, sondern auch andere Gedankengänge sozusagen, die du dann hast. Dann kann es halt sein, dass die einfach ihre ganze Familie umbringen und sich dann ihrer Schuld gar nicht bewusst sind. Ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber das sind halt so Sachen, da könnte man trotzdem mal drauf achten im deutschen Fußball. Allerdings, leider ist das ja halt so, dass du da halt erst drauf achtest, wenn dann halt jemand wirklich verstirbt auf dem Platz oder sowas.
Ja, ich hoffe, dass wir halt solche Risiken nicht so großartig eingehen und bitte da
auch. Na gut, wir haben René Guda wieder drauf gestellt. Also das ist, eine Gehirnerschütterung kann man halt nicht so einfach sehen.
Kommt ja kein rotes Lämpchen.
Nee, eben, genau. Dann, ich weiß jetzt nicht, man macht ja diesen Lichttest mit den Augen dann sozusagen, ob die dann folgen und so weiter. Aber gut, das ist auch von den Vereinen, ehrlich gesagt, nicht gewollt, dass man da mehr drauf achtet. Du hast ja, könnte man ja sagen, du brauchst bei jedem Spiel halt einen unabhängigen Mediziner, der da mal drauf schaut, wenn sowas ist. Aber naja. Gut, lassen wir das Thema.
Lassen wir das sein, genau. Und dann lass uns doch nochmal eben zu den Frauen kommen,
oder? Zu den Frauen, ja. Ich überlege gerade, haben wir zu Osnabrück noch irgendwas zu sagen?
Lieber nicht,
ne?
Also ich glaube, wir haben unsere Kampfansage rausgehauen und unsere Nöte bekannt gegeben. Jetzt schauen wir, was passieren wird am Samstag.
Ja,
genau. Wenn wir im Stadion sitzen.
Ja, ich habe auch Bock. Ja. Die aktive Fanszene ist ja nicht dabei, aufgrund personalisierter Tickets und vielleicht auch 2G, ich weiß es gerade nicht. Da gab es wohl so ein Infoblatt quasi, was man so rausgegeben hat, aber ich habe es nicht gelesen. Das sind also die Gerüchte. Ich finde es schade, ehrlich gesagt. Gerade in Osnabrück wäre dann eine schöne Stimmung gewesen, aber die wird es auch so hoffentlich geben. Die letzten Karten werden, wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon verkauft sein. Oder zumindest rausgegeben am Mittwoch, Mittwoch um 12 Uhr, glaube ich, 15 Uhr werden sie verkauft, die letzten restlichen Tickets für alle. Und hoffe ich, dass wir da den Auswärtsblock voll machen und dass wir da ein schönes Spiel sehen. Auf jeden Fall eine Reaktion auf das Heimspiel jetzt, das muss auf jeden Fall gezeigt werden, dass wir da alle 100% Gas geben auf dem Platz und auf der Tribüne. Und ja, ich hoffe, dass wir da, wie gesagt, ein schönes Spiel sehen. Aber ja, kommen wir zu den Frauen.
Hennstedt-Ulsdorf, oder wie hieß es?
Hennstedt-Ulsburg.
Ulsburg.
Genau,
Hennstedt-Ulsburg.
Ja. Dorf. Vielleicht Dorf. Weil das so ein Dorf ist, vielleicht.
Ja, das auf jeden Fall. Ist ja ein sauberer Sieg gewesen, würde ich sagen.
Sauberer Sieg, bestes Saisonspiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das nicht nur aufgrund des 7:1 Sieges, sondern einfach auch, weil man von Anfang an ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Aber dass die auch wieder Aufsteiger waren, wir haben jetzt alle Aufsteiger durch übrigens.
Ja, dann wird es ja jetzt schwieriger.
Das wird, ja, definitiv.
Man muss auch langsam mal, man führt ja die Tabelle an. Ja. Wie nichts Gutes.
Aber bevor wir zum Spiel kommen, würde ich einfach nochmal Danke sagen, fällt mir gerade so ein, an Maria Reisinger, die sich auch nochmal bei uns bedankt hat für die Mühe, die wir uns machen, in einer E-Mail und einem netten Obolus.
Eine E-Mail auch?
Ja, theoretisch, also PayPal halt, da also, kann man ja was reinschreiben.
Ja.
Nee, danke, vielen Dank, das machen wir wie gesagt gerne, das freut uns.
Das muss ich noch wissen, irgendwie stand ja irgendwie, glaube ich, erst vor mit einem Frauen drunter.
Ja.
Kommt das Ganze von der ganzen Mannschaft, das würden wir gerne vielleicht noch ein bisschen auseinanderklamüsert wissen. Auf jeden Fall vielen Dank an euch und danke für euren Support und ja.
Genau. Ja, das Spiel, du hast ja gesagt, jetzt wird es schwerer, das stimmt, gerade die nächsten beiden Spiele werden schwerer werden, weil dann kommt im DFB-Pokal die SGS Essen mit Vivian Endemann und Michael Behrensen zu uns ins Stadion und danach kommt Rasenballsport Leipzig. schließt sich der Kreis zu deiner Begrüßung am Anfang. ja, aber auch Nürnberg war ein guter Aufsteiger, aber jetzt wird es auf jeden Fall etwas härter werden. Ja, Heinstadt Uelzburg, auch was ich gesehen habe, dass Fanclub SVM Frauen Papenburg da war, fand ich sehr cool. Hat auch kurz überlegt hinzufahren, hat dann gesehen, das ist doch ein bisschen weit. und deswegen leider nicht. Aber gut, man konnte es ja im Stream sehen und man hat gesehen, der SV Meppen direkt Vollgas gegeben. In der 30 Minute das erste Tor erst gefallen, aber bis dahin schon sehr großen Druck ausgeübt. Gerade weil man sich nämlich auch Nürnberg nochmal ins Gedächtnis holt. Die waren spielerisch deutlich näher dran an uns als die Hennstedt-Uelzburger. Wie nennt man die eigentlich? Nennt man die Uelzburger? Nennt man die Hennstedter? Hennstedter. Ja. Aber da hat man von Anfang an eigentlich ja quasi dafür gesorgt, dass hier eigentlich nichts anbrennt. Das 1-0, auch ein schöner Kopfballtreffer von Thomas Ehrenburg nach Freistoß oder nach Standard. Und ja, da könnte man schon fast von Vorentscheidung sprechen, aber beim 1-0 natürlich immer so eine schwierige Sache. Aber ja, damit ging es auch in die Kabine. Insgesamt fand ich uns wieder richtig guten Fußball gespielt, richtig schöne lange Bälle, wieder mal Ballbesitz 90%, wieder mal beschränkte sich der Ballbesitz auf die gegnerische Hälfte, also die Hennstedter, die hatten eigentlich keine richtige Chance, hier noch was ja zu erreichen nach dem 1-0. Und so ging es dann auch weiter in der zweiten Halbzeit. Lisa Josten aus 20 Metern einen abgefälschten Ball schön ins Tor buxiert. Richtig schön, auf 20 Meter hat eben das Ding reingehämmert. Alexander Emmerling, das hat das 3-0 gemacht, da muss man auch sagen, wirklich, Emmerling wird in so einer starken Torschützin quasi, letztes Spiel schon getroffen, jetzt wieder 3 Tore gemacht tatsächlich sogar. Also ist auch jemand, der immer das Spiel gut herantreibt auf der linken Seite über außen. Und ja, da war das Spiel spätestens durch, 48 Minuten, dann ging der Torreigen so ein bisschen los. Emmerling dann, ja, habe ich gesagt, abgefälschter Ball oder so, zumindest auf jeden Fall, nee, oder war es gar nicht abgefälscht, auf jeden Fall war es so ein Lupfball, sah ein bisschen aus, wäre abgefälscht gewesen, war auf jeden Fall richtig stark gemacht. Dann das 4-0 auch wieder durch Emmerling, Pass in die Mitte und sie hat eingeschoben, war auch gut, da hat man aber jetzt auch spätestens gemerkt, jetzt verlassen Hennstedt so die Kräfte und die Hoffnung, genau, dass das auf jeden Fall, das war schon dann, ja, aber auch logisch eigentlich, wenn der Tabellenführer dann quasi kommt und hier so sein Spiel aufzieht, weil man muss auch ehrlich sagen, dass das Leistungsgefälle wir als Absteiger und als ein Aufsteiger, so normale Aufsteiger, in Anführungsstrichen Nürnberg, würde ich da so ein bisschen rausnehmen, weil da steckt ja doch schon ein bisschen Geld hinter und um sich da halt gute Spieler dann zu verpflichten, muss man sagen, da ist das schon krass. Also die werden es schwierig haben, glaube ich, in der Liga zu bleiben, auch so ein bisschen wie Elversberg. Die haben jetzt aber, glaube ich, auch das erste Spiel gewonnen. Könnte ich mir vorstellen, dass die Schwierigkeiten jetzt haben, in der Liga zu bleiben. Und gerade dann, wenn wir da kommen, ist halt so ein bisschen wie, als wir gegen Bayern gespielt haben. Da merkt man auch so Leistungsgefälle halt. Ja. Das ist halt die Liga. Ja. Zum 4-0 sei noch zugesagt, Sophie Thiemann, vorher eingewechselt worden, hat dann direkt vorgelegt sozusagen, also das war auch richtig stark. Auch, dass Emmerling auch noch 3 Spielerinnen so stehen gelassen hat, habe ich mir noch aufgeschrieben, das war auch noch richtig gut. Ja, Bianca Becker dann danach noch, diesmal hat Emmerling vorgelegt, theoretisch vorgelegt, also Emmerling hat aufs Tor geschossen, Becky hat die vor die Füße gekriegt und dann aus vom Strafraumgrenze dann verwandelt. Dann gab es noch ein Joker-Tor, Janelle Flores, wie jetzt Emmerling gut vorgelegt, also Emmerling quasi an allen Toren mit beteiligt, bis auch beim 1-0. Ecke war es übrigens gar nicht, stimmt, war Freistoß, habe ich gesagt, aber es war Ecke mal wieder, von Athanasia Moraitu und Lisa Josten, die kurz ausgeführt haben und dann hat Thomas Ehrenburg das 1-0 gemacht, eben nochmal der Richtigkeit halber. Janelle Flores eingewechselt auch und das Tor gemacht und dann durfte Emmerling quasi nochmal vollenden zum 7-0 und ja, Vorlage von Lisa Josten. Und es gab noch, ehrlich gesagt, ein bisschen, also klingt jetzt ein bisschen fies, wenn ich sage, eigentlich unverdientes 1-7, aber sei ihnen auf jeden Fall gegönnt. Kleines Missverständnis mit einer Abwehr. Und dann konnte nach Vorlage von rechts Milena Lux, hieß sie, glaube ich, zum 1-7 vollenden. Das wurde da auch gut gefeiert. Ist ja auch verständlich, wenn du dann, dann nochmal den Anschlusstreffer gegen uns machst, dann ist das schon feierungswürdig, gerade wenn du unten drin stehst.
Ja, gut, Anschlusstreffer.
Nennt man das nicht so?
Ehrentreffer,
sagen wir
Ehrentreffer klingt besser. Anschluss ist so ein bisschen schwierig, glaube ich.
Okay, Hennstedt ist...
Oder meinst du im Anschluss an den siebten Treffer?
Ja, das, dann war es, also dann war das Spiel auch durch. Und genau, Hennstedt ein Spiel gewonnen tatsächlich immerhin, aber vorletzter Moment.
Ja, wir haben jetzt 4 von 4.
4 von 4,
das sind 12 Punkte. Das sieht schon ganz ordentlich aus.
Die ersten drei sehen auch im Moment so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wie auf Platz 1. Leipzig habe ich auf Aufstieg getippt. Und Duisburg habe ich auf Platz, ich weiß nicht, konnte man die ersten drei tippen oder nur die ersten beiden? Weil nur die ersten beiden steigen auf. Auf jeden Fall glaube ich eher, dass unsere beiden, also Duisburg logisch als Absteiger auch, dass die oben mitspielen werden. Leipzig, jetzt kommen sie ja zu uns. Könnte schon ein entscheidendes Spiel werden.
6-Punkte-Spiel.
Ja, absolut. Ich meine, die sind jetzt Zweiter. 9 Punkte, genau. Sowohl Duisburg als auch Leipzig haben jeweils ein Spiel verloren. Das ist gut für uns, weil wir alles gewonnen haben und wir dann schon mal 3 Punkte Vorsprung haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn man mal guckt, auf Platz 5 ist Nürnberg als Aussteiger. Ich habe keine Ahnung, ob die Ambitionen haben, aufsteigen zu wollen. Kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir drei das so ein bisschen unter uns ausmachen. Also Duisburg auch jetzt noch knapp gewonnen gegen die Wolfsburg. Die kleinen Wolfsburger, wie man, oder die kleinen Wolfsburgerinnen, also die Wolfsburg 2, die jetzt auf Platz 14 sind, auf dem letzten Tabellenplatz mit einem Punkt. Also da war es auch noch ein bisschen glücklich, dass Duisburg da noch gewonnen hat. Ja. Genau, das ist das so, Ding.
Also eine super Bilanz und super Bilanz. Wir hoffen, dass wir die so weiter beihalten können, auch wenn Leipzig der nächste Gegner ist.
Ich würde auch mal jetzt mal was sagen wollen. Vielleicht, wenn unsere Ultras Probleme damit haben, dass sie die Spiele nicht sehen wegen Kontaktverfolgung und so, gerne mal zu den Frauen wenigstens mal gehen. Da kann man nämlich, gibt es keine Kontaktnachverfolgung, weil es ja auch, ehrlich gesagt, weniger Zuschauer sind. Das ist ja nun mal so. Also deswegen würde ich jedem ans Herz legen, gerne zum DFB-Pokalspiel jetzt kommen gegen die SGS Essen. Das wird ein richtig gutes Spiel. SGS Essen auch ein gutes Team. Die haben wir ja letztes Jahr in der Bundesliga auch schon gespielt. Und ja, Rasenballsport Leipzig wird auch ein hochklassiges Spiel werden, da bin ich mir ganz sicher. Spitzenspiel jetzt schon zum 5. Spieltag. Das ist, glaube ich, am 3. Oktober. Und das DFB-Pokalspiel ist am 26. oder 27. September. Also an dem Wochenende. Ich glaube, genau terminiert ist es noch nicht.
Ja, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder nach Osnabrück.
Ja, würde ich doch sagen.
Mit vollständigen 3 Punkten. Wir werden sehen, was kommt. Bin schon ganz gespannt.
Ich erwarte auf jeden Fall eine Weiterentwicklung im Spiel. Ich erwarte jetzt keinen Angsthasenfußball. Ich erwarte, dass man reagiert darauf, dass man jetzt ein sehr schwaches Heimspiel abgeliefert hat, dass man aus den Fehlern des Systems so ein bisschen lernt und dass man das in Osnabrück gut macht. Wie das Spiel dann im Endeffekt ausgeht, ist mir egal. Ich hoffe natürlich auch auf 3 Punkte, aber ich hoffe einfach auf eine gute Reaktion, auf ein gutes Spiel und dass wir daraus jetzt ein Spiel machen, woraus wir dann lernen und den Rest der Saison weiter daraus ziehen können quasi.
Genau. Abwarten, ob es klappt.
Ja, ich hoffe.
Dann war es das für heute und wir hören uns, wie gesagt, nach dem lila-weißen Besuch.
Ja, genau.
Bis dann.
Bis dann, ciao.